Ja, willkommen zu Rührcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Trans und Drogen. Dafür haben wir Ivo zu Gast. Hallo Ivo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ivo, du arbeitest bei einer hessischen Aids-Hilfe und Aids-Hilfen beschäftigen sich meistens mit queeren Menschen, vorrangig mit MSM, sogenannten Männern, die Sex mit Männern haben, aber auch zum Beispiel Drogenbraucher im Allgemeinen. Und auch das Thema Trans wird immer präsenter bei Aids-Hilfen. Was verbindet denn die Themen Trans und Drogen?
Ja, genau, danke erstmal. Schön, dass ich hier bin. Ja, es ist irgendwie häufig so eine Annahme da, oder was so ein bisschen in so einem Diskurs oft besteht, ist, dass quasi queere Menschen oder Menschen aus einer queeren Szene einen höheren Drang haben, Drogen zu nehmen oder Drogen in der queeren Szene weiter verbreitet sind. Genau, das ist so ein bisschen natürlich jetzt auch aus meinem Aids-Hilfe-Kontext, aber da ist das halt dann vor allen Dingen eben auf so die MSM, also so Männer, die Sex mit Männern haben, schwule Szene irgendwie bezogen und weitet sich aber oft irgendwie auch aus. Und genau diese Annahme, die wird oft damit begründet, dass irgendwie queere Leute zum Beispiel wegen so Diskriminierung, die sie erleben, wegen Stigmatisierung, eine höhere psychische Vulnerabilität haben.
Was ist denn Vulnerabilität, Rigo? Kannst du das kurz erläutern?
Ja, es kannst du quasi mit so genau Verletzlichkeit oder Labilität,
Anfälligkeit?
Anfälligkeit, genau, so in die Richtung übersetzen. Also quasi durch irgendwie Belastungen, die Personen aus einem queeren Umfeld oder so höher erleben, dass sie dadurch dann zum Beispiel anfälliger sind für psychische Krankheiten oder andere Belastungsfaktoren. Also genau so ist irgendwie häufig die Annahme. Und deswegen dann auch die Annahme, okay, Leute, die irgendwie psychisch labil sind, haben höheren Drang, Drogen zu nehmen. Oder ja. Und das ist natürlich was, was irgendwie so beiden Themen, also gerade jetzt spezifisch auch Trans, also weil Trans-Leute sind ja immer ganz stark von so Psychopathologisierungen betroffen, zumindest in dem Moment, wo sie irgendwie sich in ein medizinisches System oder ein juristisches System begeben und da als Trans anerkannt werden wollen. Ist quasi ja die zwingende Voraussetzung, dass da eine Psychopathologisierung stattfindet, weil Transsexualität, so wie es quasi in der Medizin benannt wird, ja immer noch als Krankheit erstmal gilt.
Genau, so im internationalen Klassifikationskatalog der Krankheiten, keine Ahnung,
Ja,
ICD-10.
genau.
Genau, da ist Trans ja noch als Krankheit drin. Und Drogenkonsum wird ja auch mit Krankheit, also oft so krankhaft dargestellt. Da ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit da.
Genau, weil bei Drogenkonsum, also ja, Drogenkonsum ist natürlich so ein sehr aufgeladenes Thema, wo jetzt natürlich erstmal auch gar nicht klar ist, von welchen Drogen reden wir oder nicht. Aber wenn irgendwie über Drogen gesprochen wird, sind ja ganz schnell so stereotype Vorstellungen irgendwie gesellschaftlich vorhanden, wie DrogenkonsumentInnen, weiß ich nicht, aussehen oder sichtbar sind, was die für ein Leben führen. Also es ist ja so sehr negativ und pauschal irgendwie erstmal belegt. Besetzt, also so das Wort oder das Bild von Drogenkonsumentin und irgendwie so ganz klar, irgendwie eine Drogen führen zwangsläufig zum Beispiel zur Sucht. Und spätestens ab dem Punkt haben wir dann natürlich auch wieder ein medizinisches System, was irgendwie eine Krankheit definiert.
Magst du noch, also, oder hast du das schon angesprochen, magst du noch was zu sagen zur Tabuisierung und Ablehnung von sowohl Transpersonen als auch Drogenkonsum? Also mir fiel da jetzt zum Beispiel ein, dass binäre Transleute vielleicht akzeptierter sind als nicht-binäre Transleute. Und manche Drogen akzeptierter sind als andere Drogen.
Ja, genau, klar, auf jeden Fall. Und also da geht es natürlich auch wieder irgendwie viel um Sichtbarkeit, würde ich sagen. Also Transmenschen, die ja nicht so sehr als Transmenschen quasi gelesen werden oder wahrgenommen werden in so einem ganz gesamtgesellschaftlichen Kontext. Die erleben an dem Punkt ja dann auch tendenziell weniger Diskriminierung oder Ausgrenzung oder Stigmatisierung, weil sie irgendwie natürlich wieder mehr in eine Norm passen, also von außen gesehen. Und ähnlich ist es natürlich bei Drogenkonsum. Das heißt, wenn ich irgendwie Drogen nehme, die gesellschaftsfähig sind, zum Beispiel, also keine Ahnung, Alkohol ist natürlich jetzt keine illegale oder illegalisierte Droge, aber so auch eine psychoaktive Substanz, die ja Wirkung hat auf so Wahrnehmungen und Verhalten, das wird ja ganz anders bewertet dann als irgendwie andere Substanzen. Und dann gibt es natürlich, also es gibt ja auch einfach Unterschiede von, wie sichtbar ist das, dass Leute Drogen nehmen oder nicht. Wie wird das von außen überhaupt wahrgenommen? Wird das mitbekommen? Und wenn ich es nicht mitkriege, dann urteile ich darüber ja auch nicht.
Ja, voll. Und mir fiel gerade noch ein, dass auch diese legaleren Drogen ja doch reglementiert sind. Also zum Beispiel, wenn du sie kaufen willst, Alkohol oder Zigaretten, dass du ja trotzdem, also ich glaube, es gibt Regelungen, dass du irgendwie alt genug sein musst, ich weiß es gerade nicht mehr. Mhm. Und genauso bei Trans ja auch, du musst ja, du bist ja auch angewiesen, dass deine Erziehungsberechtigten dir zustimmen.
Ja, wenn du noch nicht volljährig bist, ne?
Juristisch.
Ja. Entschuldigung.
Okay.
Ja.
Genau, du hast angesprochen, Transmenschen erleben ein erhöhtes Stressrisiko. Mhm. Und zwar haben alle Menschen erleben eben Stress, aber, oder die meisten, also ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich alle Menschen oder die meisten Stress erleben. Aber Transmenschen eben besonders durch so Faktoren wie mögliche Ablehnung im Alltag und Familie, Probleme, die mit dem Passing zu tun haben oder auch mit der Arbeitssuche oder dem Behalten von Arbeit. Kann ein erhöhter Drogenkonsum denn da einfach auch eine Kompensation sein, um mit dem Alltag besser klarzukommen?
Genau, das ist natürlich so ein bisschen die Annahme, die also in diesem Diskurs um so queere Szene und Drogenkonsum, und der ist halt gerade so im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so weit, aber zum Beispiel im amerikanischen Raum ist der irgendwie viel stärker, und das ist so ein Teil der Annahme, die da so hintersteht auf jeden Fall, dass gesagt wird, wenn, genau, dadurch, dass ich irgendwie mehr Belastungen ausgesetzt bin, benutze ich halt Drogen quasi funktional, damit ich vielleicht auch eben so Anforderungen besser entsprechen kann. Also zum Beispiel, wenn ich dadurch, dass ich viel Diskriminierung erlebe, werde ich irgendwie sozial unsicher, habe Angst, irgendwie Sachen in sozialen Situationen wieder Diskriminierung zu erleben. Und dann kann mir das quasi helfen, vielleicht, wenn ich bestimmte Drogen nehme, weil ich mich dann sicherer fühle oder besser fühle, weil ich dann nicht so eine Angst habe. Ich glaube, so ein bisschen ist halt immer der Punkt, dass es aber so schwierig ist, das dann so zu verallgemeinern. Oder also, ne, weil es natürlich total individuell darauf ankommt, wie Personen umgehen mit belastenden Situationen. Mhm. Also weil so Kompensationsverhalten ist ja auch was jetzt nicht erstmal transspezifisch ist oder so, sondern ja. Menschen machen halt irgendein Verhalten, um Sachen zu kompensieren, die sie belasten. Und natürlich kann da ein Drogen nehmen, kann eine Möglichkeit sein, um was zu kompensieren, aber es gibt ja auch ganz andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Sport machen oder, weiß ich nicht, wenn ich unsicher bin in sozialen Situationen, kann mir das ja auch eine Sicherheit geben, wenn ich irgendwie die und die Kleidung anziehe, in der ich mich besonders wohlfühle. Mhm. Genau, was ich aber auch immer ganz spannend auch dabei finde, das ist ja natürlich auch gerade dieses Drogennehmen, zum irgendwie Sachen zu kompensieren oder Belastungen zu kompensieren, ist ja auch eine Annahme, die so gesamtgesellschaftlich auch total verbreitet ist, zum Beispiel auch irgendwie so auf Alkohol bezogen. Mhm. Also ist so ja so ein ganz oder ein ganz gängiges Bild, dass irgendwie Leute, denen es schlecht geht, die betrinken sich dann. Und es ist ja auch immer so eine Mischung aus, genau, es ist irgendwie anerkannt, gesellschaftlich Alkohol zu trinken oder wird auch positiv irgendwie in Gruppenzusammenhängen gefordert quasi. Mhm. Und dann wird es aber natürlich auch wieder kritisch beäugt, wenn es ein gewisses Maß oder so überschreitet oder wenn es ne, bestimmte andere Anrufungen wie, ich bin, also es gibt ja so Anforderungen, die irgendwie, wenn du die einhältst, dann ist das nicht so, ist dein Konsum nicht schlimm. Also solange ich noch arbeiten kann, irgendwie, genau, sozial verträglich bin oder nett bin oder also so eine Leistungsfähigkeit aufrechterhalte, wird es dann auch nicht sanktioniert oder auch nicht direkt mit so einem Suchtstempel abgelehnt.
Ja, besonders Alkohol fungiert ja oft zum Funktionieren, also gesellschaftlich.
Genau.
Ja, welche Drogen sind denn unter Transleuten am verbreitetsten? Hast du da irgendwelche Kenntnisse?
Naja, ich habe halt keine spezifische Forschung oder so jetzt selbst angestellt. Und es gibt, das ist halt so ein bisschen das Problem, es gibt halt total wenig Literatur und auch total wenig Forschung zu dem Thema. Also vor allen Dingen spezifisch zu der Frage. Das wird dann halt eher immer mal wieder so angeschnitten in irgendwie so umfassenderen Studien, wo es dann um Lebenssituationen von Transpersonen geht. Dann gibt es immer mal wieder halt auch so Abschnitte oder so in den Berichten, zu Drogenkonsum, aber es gibt halt keine spezifischen Studien momentan, vor allen Dingen nicht im deutschsprachigen Raum. Ich glaube aber, was vor allen Dingen die Frage ist, ja total schwierig zu beantworten, weil, also Trans sind ja keine, das ist ja keine homogene Gruppe und deswegen, also ist das ja nicht das einzige Kriterium, was irgendwie eine Rolle spielt, um Drogen zu konsumieren, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Faktoren, warum Menschen Drogen nehmen. Mhm. Und die auch total Gruppen- oder Szene- oder Community-abhängig sind. Jetzt auch nochmal unabhängig von so einem queeren Kontext oder einem Trans-Kontext. Weil also Drogenkonsum ganz viel auch mit so einem erlernten Prozess zu tun hat. Wie zum Beispiel, ne, so dieses Thema Alkohol oder auch Rauchen. Es hat ja viel mit welchen Leuten bin ich irgendwie wo. Welche Leute nehmen vielleicht schon welche Drogen und über die komme ich dann da dran oder erfahre überhaupt, dass es diese Drogen gibt. Und das ist so ein ganz großer sozialer Lernprozess, der irgendwie unbewusst natürlich verläuft. Mhm. Und deswegen unterscheiden sich aber natürlich ja auch, also Trans-Leute nehmen, je nachdem in welchen Kontexten sie sich bewegen, ja auch wieder unterschiedliche Drogen.
Ja, okay.
Und deswegen, genau, würde ich sagen, es lässt sich irgendwie schwierig sagen, also oder... Also ich könnte jetzt nicht sagen, die und die Droge, dass die total verbreitet ist in so Trans-Kontexten.
Ja, ich verstehe. Mhm. Aber Trans-Leute nehmen ja vielleicht schon mehr oder häufiger Substanzen, mhm. wie zum Beispiel Hormone, mhm. zu sich, was ja an sich keine Drogen sind, vielleicht nicht in der Trans-Szene, mhm. am meisten Drogen. Würdest du da noch Abstufungen machen, was du als Drogen einschätzt, mhm. und was nicht?
Ja, genau, das ist ein total wichtiger Punkt natürlich. Ich habe das vorhin ja schon mal so ganz kurz angedeutet, dass irgendwie, wenn dieser Begriff Drogen benutzt wird, oft gar nicht so klar ist, was eigentlich jetzt genau mit Drogen gemeint ist. Also sind damit quasi nur illegalisierte Substanzen gemeint, sowas wie genau Gras, Amphetamine, Heroin, keine Ahnung, LSD, mhm. oder sind damit eben auch legalisierte, so psychoaktive Substanzen gemeint wie Nikotin oder Alkohol. Mhm. Und was ist dann eigentlich vor allen Dingen mit so medizinischen Produkten, gerade auch so Psychopharmaka? Und weil die Grenze zwischen diesen Sachen ist oft so total fließend. Es halt irgendwie ich kann mir ein bestimmtes Medikament vielleicht, also wenn ich das verschrieben kriege vom Arzt, dann ist es ein Psychopharmaka oder halt ein Beruhigungsmittel, schmerzlinderndes Medikament. Und gleichzeitig kann ich das aber auch auf dem illegalisierten Drogenmarkt kaufen. Dann ist es auf einmal eine Droge und ich bin Drogenkonsument und nehme nicht irgendwie ein Medikament, mhm. wo sich das so total vermischt. Bei Hormonen ist es halt, genau, im Grunde ja auch so ein bisschen ähnlich auf der Ebene zumindest, dass Hormone irgendwie verschrieben werden können und ein Medikament darstellen und gleichzeitig aber Hormone auch auf einem illegalisierten Markt gehandelt werden. Und es natürlich ja auch immer wieder vorkommt, dass Trans-Leute Hormone einnehmen, die sie sich irgendwie anderweitig quasi besorgen und nicht irgendwie verschrieben, weil sie bestimmte Voraussetzungen, die das ganze psychiatrische System irgendwie erfordert, um irgendwie als Trans anerkannt zu werden, nicht erfüllen können oder nicht erfüllen wollen. Und da ja ein totaler Konflikt oft drin besteht.
Ja, genau, ich kenne es jetzt halt von Transweiblichkeiten, mhm. die eben oft, wenn sie eben nicht die Möglichkeit haben, auf legalen Weg an Hormone dranzukommen, beziehungsweise an eben Estradiol-Gel oder so mhm. weiter, dass sie eben dann die Pille nehmen und die Pille ist ja nicht die Pille, sondern es gibt ja verschiedenste Pillen mhm. mit verschiedensten Wirkstoffen in unterschiedlicher Konzentration. Und das ist natürlich dann auch die Frage, ob das nicht vielleicht einfach auch dann gefährlicher ist, sowas zu reglementieren und Leute nicht einfach legaler an, mhm. oder leichter an Hormone oder mhm. also Dinge ranzulassen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Neben der ganzen psychischen Belastung, die auch so einen Prozess beinhaltet, um Hormone legal verschrieben zu bekommen, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Aber, und das finde ich ganz spannend, ist ja eigentlich das, was du gerade angesprochen hast, diese quasi, ja, was macht das für gesundheitliche Schäden oder so oder Risiken, wenn ich illegal oder nicht unter medizinischer Aufsicht oder so Hormone einnehme, ist ja auch so eine Ähnlichkeit, strukturell ein bisschen zu so einem illegalisierten Drogenmarkt. Mhm. Weil da habe ich das natürlich auch dadurch, dass irgendwie Substanzen illegalisiert werden, weiß ich nicht letztendlich, was in Sachen drin sind, die ich kaufe. Es ist schwieriger, an Wissen dran zu kommen von Dosierungen, die Art und Weise, wie ich eine Droge konsumiere. Und irgendwie die Gefahr wird dadurch quasi höher, mir eigentlich gesundheitliche Schäden zuzuziehen. Mhm. Und das ist natürlich auch was, ne, quasi wenn dann Hormone in so eine Illegalisierung gehen, wo da ja auch irgendwie Gefahren vielleicht oder Risiken, Gefahren klingt vielleicht ein bisschen krass, aber so erhöht werden.
Ja, voll. Weil also wenn ich regelmäßig zur Endokrinologie oder so gehen muss, um an Hormone zu kommen, das finde ich an sich scheiße. Aber diese Fremdkontrolle, wo mein Blut getestet wird, führt ja auch zu einer Selbstkontrolle. Mhm. Und ich sehe, wie hoch sind meine Hormonwerte. Mhm. Und unabhängig davon, was der Endokrinologe sagt oder die Endokrinologin oder wie auch immer, kann ich ja selbst dann auch schauen, will ich etwas höher haben oder niedriger und kann das selbst kontrollieren, wie ich selbst den Hormonkonsum gestalte.
Genau. Ja, und das ist ja auch sowas, was total individuell unterschiedlich ist, ne? Wie hoch irgendwie quasi die optimale Dosis ist, ja, von einem Hormon. Das ist ja auch nicht bei jeder Person gleich, sondern unterschiedlich.
Okay, unterscheidet sich denn der Drogenkonsum von Transleuten zu anderen Queers, die nicht trans sind? Also konsumieren Transleute vielleicht auch andere Drogen als andere Queers?
Ja, da würde ich wieder so ein bisschen antworten, wie gerade, das halt total schwierig zu beantworten ist. Also gerade, weil es da auch nicht eine gute Forschungslage oder irgendwie Beobachtungslage oder so zu gibt. Und auch hier gilt natürlich wieder dieses irgendwie aufzupassen, da nicht so zu verallgemeinern und nicht die Gruppen, also nicht eine Trans-Person zum Beispiel nicht als so eine homogene Gruppe darzustellen. Was auch schon mal so ganz kurz aber ja vorhin anklang, ist ja zum Beispiel, das ist auch was im deutschsprachigen Diskurs irgendwie präsenter ist, so die Verbindung von schwuler Szene oder MSM-Szene mit Drogen, wo Drogen irgendwie gerade in so einem Sex-Kontext genutzt werden, mhm, und wo es dann irgendwie auch um bestimmte Substanzen geht, wie zum Beispiel Poppers oder aktuell ist ja was ganz viel in den Medien ist, irgendwie Crystal Meth, was sich so in der schwulen Szene verbreitet.
Und sonst
nirgends, genau. Na, aber das ist zumindest das, was dann so Medien da natürlich ja aufgreifen und irgendwie sagen, genau, das ist irgendwie eine Substanz, die hier in dem Teil von der queeren Szene irgendwie stärker benutzt wird. Oder?
Sollte man vielleicht mal auf irgendeiner Trans-Tagung demnächst mal irgendwie eine anonyme Befragung machen? So. Ja. Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Drogen und zum Beispiel der Besänftigung von Körperdysphorie? Also Körperdysphorie als Erläuterung, es wird immer so gesagt, vielleicht auch als Zusammenhang mit Leidensdruck, also dass eine Ablehnung des eigenen Körpers bei vielen Transleuten eben der Fall ist, was auch oft der Fall ist, aber nicht immer. Und besteht das denn im Zusammenhang? Oder kann das im Zusammenhang stehen mit Drogenkonsum?
Also mein Eindruck wäre da auf jeden Fall, ja, kann es. Also es kann im Zusammenhang miteinander stehen. So, da kommt es natürlich auch wieder total darauf an, von welchen Substanzen irgendwie gesprochen wird und auch was mit diesen Substanzen verbunden wird, an dessen Wirkungen oder Funktionen, die haben. Aber natürlich können bestimmte Substanzen ja irgendwie dazu führen, dass ich mich besser fühle. Aber andererseits kann das auch genau in das Gegenteil irgendwie umschlagen. Also bei Drogenkonsum, das kann man sich ja nicht so vorstellen, ich nehme irgendwie eine bestimmte Substanz und die hat dann die und die Wirkung und das ist total kausal und immer gleich und so, sondern es ist total abhängig davon, wie es mir quasi gerade geht, wenn ich was nehme, wie so meine psychische Verfassung ist, mit welchen Erwartungen ich eine Substanz nehme und aber halt auch total abhängig von dem Umfeld, in dem ich bin. Also ne, bin ich irgendwie alleine, bin ich in einer Gruppe, bin ich auf einer Party, gehe ich arbeiten, bin ich im Park, so. Sind irgendwie verschiedene Settings, die auch wieder eine Wirkung haben darauf, wie eine Substanz bei mir wirkt. Und es gibt ja auch Substanzen, die so Körperempfinden zum Beispiel total verstärken können. Also so als klassisches Beispiel vielleicht so MDMA bzw. Ecstasy. Genau, was der Substanz wird halt so erstmal so eine totale Euphorie und so eine Glückseligkeit und sowas zugesprochen und aber auch so eine intensivere Wahrnehmung von Akustik, von haptischen Gefühlen. Es wird immer so als total schön beschrieben, aber es kann natürlich auch sein, dass das Personen in einer Situation oder so als total unangenehm empfinden, weil irgendwie der Körper viel intensiver wahrgenommen wird oder so.
Ja, manche Trans-Menschen verändern ja auch ihre Körper, also generell beispielsweise durch die Einnahme von Hormonen und oder Hormonblockern, durch das Rasieren oder auch Ankleben von Haaren, durch unterschiedliche Operationen. Auch Drogenkonsum kann ja eine Körperveränderung darstellen, also aus meiner Perspektive, die sich vielleicht vorrangig auf die eigene Wahrnehmung bezieht, aber es ist eben eine Körperveränderung. Also haben Transmenschen vielleicht auch weniger Hemmung, dadurch, dass sie sowieso beispielsweise mehr Hormone nehmen, also weniger Hemmungen, dann andere Drogen auch zu nehmen oder eben weniger Hemmungen, Drogen zu nehmen, die den Körper verändern?
Ja, das finde ich total den spannenden Punkt tatsächlich. Also genau, das ist natürlich mal schwierig, da auch so eine Kausalität herzustellen, aber ich finde den Gedanken total spannend, eben zu gucken, genau, ist irgendwie für mich normaler, dass ich was meinem Körper zuführe, was meinen Körper, ne, verändern lässt. Und gerade ja aber auch durch diese, also was wir vorhin hatten, dass diese Grenze oft gar nicht so klar ist zwischen was sind jetzt Drogen und was nicht. Natürlich, dass irgendwie vielleicht dadurch, genau, ich nicht so eine Angst davor habe, irgendwie Medikamente allgemein zu nehmen, weil ich das, ne, irgendwie regelmäßig in meinem Alltag mache. Und dadurch auch eine geringere Hemmung habe, dann illegalisierte Drogen oder so zu nehmen, weil ich vor dieser, ich genau, führe meinem Körper was zu und dann verändert sich meine Wahrnehmung oder so, nicht so grundsätzlich so eine Angst davor habe. Und gleichzeitig kann aber ja auch gerade dieser ganze, diesen Prozessen oder in denen Transleute sich befinden oder viele Transleute sich befinden, um so Psychopathologisierung, kann natürlich aber auch gerade so eine Ablehnung entstehen quasi von Drogenkonsum. Also weil wenn ich davon ausgehe oder dieses Bild natürlich habe, irgendwie genau, Drogen sind total gefährlich, das ist total, total Schlimmes, wenn ich einmal Drogen nehme, dann bin ich sofort abhängig. Und es ist natürlich auch was sozial an vielen Punkten irgendwie abgelehnt wird und ja auch stigmatisiert und diskriminiert wird. Und vielleicht will ich auch gerade, weil ich ja schon irgendwie so Diskriminierung erlebe und ja auch gerade dann von so Institutionen wie von der Medizin oder so eben abgelehnt werde oder als nicht normal irgendwie adressiert werde, habe ich ja vielleicht auch dann gerade den Wunsch, irgendwie zu versuchen, irgendwie so einem Normalitätsbild zu entsprechen oder bestimmten Anrufungen zu entsprechen, dass ich mein Leben gut auf die Reihe kriege und genau, gesund bin, in Anführungsstrichen.
Ja, ich habe mir jetzt auch gerade noch gedacht, selbst, also dass da auch so ein Kontrast entstehen kann zwischen, wenn du sowieso schon, also wenn du Hormone nimmst, aber das meistens eben, wenn du es auf dem rechtlich korrekten Weg machst, eben halt eine fremdbestimmte Geschichte ist mit Gutachten, mit Endokrinologen, innen und so weiter, also so ein richtiger Apparat, den du durchlaufen musst, da ist der Drogenkonsum im Grunde was Selbstbestimmtes, das ist ja legalisiert, du kannst das dich selbstbestimmt damit beschäftigen.
Ja, wobei da natürlich auch wieder die Frage ist, gerade dann natürlich so, inwieweit ist es dann, ist mir das überhaupt vielleicht auch möglich, weil wenn ich irgendwie 2 Jahre Therapie machen muss, klar ist die Frage, was erzähle ich meinen Therapeutinnen und was nicht, ne? Aber also viele Therapeutinnen gehen ja auch nicht gut damit um, wenn ich dann sagen würde, oh, ich nehme übrigens die und die Drogen, weil da ja auch dann so dieses Klischeebild von Direktabhängigkeit und Sucht und Abstinenz ist das, was das Gesunde und Gute ist, vorherrscht. Und ist ja dann auch was ich also irgendwie eher verheimlichen muss vielleicht. Also ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld.
Ja, voll. Aber genau wie wahrscheinlich die meisten Transleute nicht alles ihren Chirurgen erzählen, um irgendwas zu kriegen auch. Wird es wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Ja, Du kommst ja aus der sozialen Arbeit. Was wird sich denn da vielleicht auch in AIDS-Hilfen oder generell in der sozialen Arbeit in den nächsten Jahren tun, also in Bezug auf Trans und Drogen, weil so viele Studien scheint es ja nicht zu geben, zumindest in Deutschland. Was kommt da noch?
Naja, mein Eindruck ist gerade zumindest auf jeden Fall, das, was sich ja immer mehr etabliert, also genau, es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch, aber zumindest wird es mehr Thema, ist ja so allgemein irgendwie spezifische Transberatungsangebote zu entwickeln. In ein paar Städten gibt es da ja auch schon Angebote, die halt spezifisch irgendwie Beratung für Transleute machen, auch nochmal quasi halt unabhängig von so einer selbstorganisierten Austauschstruktur, also Selbsthilfegruppen oder irgendwelchen Vernetzungsgeschichten, nochmal aus so einem Beratungskontext. Dann ja auch häufig eben das, also mit so einem Peer-Beratungsansatz, heißt also, dass Transleute andere Transleute beraten. Und das ist was, wo ich schon gerade den Eindruck habe, was auf jeden Fall irgendwie mehr Thema wird in Deutschland. Genau, es ist ja zu hoffen, dass sich das auf jeden Fall mehr ausbaut. Wobei ich dann halt natürlich aber auch finde, die Lösung kann ja nicht sein, dass es dann spezifische Trans-Beratungsangebote gibt, wo eine Sensibilität da ist und irgendwie genau ein entpathologisierender Umgang herrscht. Und dafür aber in anderen Beratungseinrichtungen aus der sozialen Arbeit oder aus der Medizin, keine Ahnung, aber da halt alles weiter quasi so normativ und pathologisierend läuft, wie es irgendwie gerade ist.
Also muss es da mehrere Ansatzpunkte geben, um die Gesellschaft zu verändern. Die soziale Arbeit kann nicht alles leisten.
Das sowieso. Also es ist ja auch eh, das ist auch nochmal so ein spannender Punkt, weil soziale Arbeit ist ja jetzt auch nicht das A und O und das Supergute immer, sondern geht ja schon noch viel in der sozialen Arbeit irgendwie darum, Menschen quasi wieder ja normativ irgendwie in so eine Gesellschaft anzupassen. Und das kann ja auch total kritisch sein. Mhm. Und gleichzeitig ist ja aber auch so, dass Transleute nicht alle Angebote von sozialer Arbeit benötigen. So. Aber trotzdem sind Transleute irgendwie viel damit konfrontiert, eben durch so diese medizinischen und juristischen Regelungen, dass sie ja zumindest zum Beispiel die Geschichte mit der Therapie, das ist natürlich dann jetzt keine soziale Arbeit, aber genau, ein therapeutisches Setting, in das viele Transleute sich begeben müssen.
Mhm. Und es wäre natürlich auch nice, wenn es da auch ein paar mehr Studien gibt, ne? Also weil ich glaube, es gibt es Studien zu Trans und Drogen in den USA?
Ich habe zumindest keine jetzt spezifischen gefunden. Okay. Aber.
Weil ja, da würde es sich natürlich auch nochmal unterscheiden, weil also in den USA ist es ja auch vielmehr so, dass das Gesundheitssystem nochmal mehr schwieriger ist, im Sinne von, Leute müssen sich Operationen selbst zahlen oft und das sind halt viele Zehntausende von Euro oft. Und auch insbesondere Transweiblichkeiten auf Color, dass die halt auch viel mit Sexwork zu tun haben und dann natürlich nochmal anderen Anforderungen entsprechen müssen und das nicht so extrem in Deutschland der Fall ist. Aber also natürlich wäre es dann natürlich super, wenn es dann verschiedenste Studien gibt und weil nicht alles so übertragbar ist.
Ja, und das sind so Sachen, die du ja gerade auch nochmal angesprochen hast, die dann also auf jeden Fall eine Rolle ja auch drin spielen, so um diesen ganzen Diskurs oder dieses ganze Themenfeld von Trans- und Drogenkonsum. Genau, wie bin ich irgendwie gesellschaftlich akzeptiert oder nicht? Wie ist meine Arbeitssituation? Wo habe ich Zugänge, wo nicht? Das unterscheidet sich ja total. Also genau, es ist halt sehr viele Ebenen eigentlich drin zu betrachten, um da wirklich konkrete Aussagen oder so zuzumachen.
Okay. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Hast du noch Dinge, die du ergänzen möchtest? Ich weiß nicht. Hast du irgendwas ausgelassen oder weiß
nicht? Nee, ich glaube nicht.
Dann vielen Dank.
Ja, danke dir auch.
Ich bin gespannt, vielleicht treffen wir uns ja in 10 Jahren nochmal auf ein Interview zu Trans und Drogen und schauen, was so in der Zwischenzeit passiert ist.
Ein Rückblick.
So gut. Ja. Dann bis bald.
Tschüss.